Guten Morgen nochmal. Wir haben gerade das Lied gesungen, I'm trading my sorrows. Und das ist, das passt jetzt ganz gut. Letzte Woche war der Dave ja hier und der Sepp, der Bernd, die Edeltraut und ich haben im Anschluss noch mit dem Dave gebetet zusammen. Und ich hatte so eine bestimmte Vorstellung, wie das Gebet läuft oder um was es gehen soll. Und es lief ganz anders. Es lief so, dass wir unsere Enttäuschungen, unsere enttäuschten Erwartungen vor Gott gebracht haben. Ja, trading sorrows, ja, so. Über all das, was nicht so läuft. Und am Ende dieses Gebets ist mir ein Spruch eingefallen aus den Sprüchen, der heißt, hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Aber ein eingetroffener Wunsch ist ein Baum des Lebens. Sprüche 13, 12, da steht es. Und ich dachte mir so die Woche, ja, dieser Spruch, das ist für mich jetzt irgendwie, und ich habe mir eine Predigt im Internet angehört darüber und dachte, das ist für mich. Ich wollte eigentlich was völlig anderes predigen heute, habe am Donnerstag schon eine andere Predigt, dreiviertel fertig gehabt, und gestern Morgen bin ich aufgewacht und habe ganz stark den Eindruck gehabt, nee, es geht heute darum, hingezogene Hoffnung macht das Herz krank, aber ein eingetroffener Wunsch ist ein Baum des Lebens. Es geht da um enttäuschte Hoffnungen und um einen manchmal langen, steinigen Weg mit Gott. Und ich denke, jeder kennt es so in seinem, dass jeder hat irgendwo einen Bereich, wo in seinem Leben, ja, manches läuft gut und manches läuft nicht gut. Es gibt immer Bereiche, wo wir enttäuscht sind, wo es einfach nicht so läuft, wo Gott nicht die Dinge tut, die wir uns vorstellen, die wir uns wünschen oder auch die er uns auch verheißen hat. Und ich habe der Predigt heute den Titel gegeben, sind wir bald da? Wir sind mit Gott unterwegs. Und jeder, der Kinder hat, kennt diesen Spruch. Sind wir bald da? Wann sind wir denn endlich da? Meistens kommt der 10 Minuten, nachdem man losgefahren ist und noch 8 Stunden vor sich hat oder so, ja. Aber wir alle kennen dieses Gefühl, mit Gott unterwegs zu sein in unserem Leben und irgendwie nicht recht anzukommen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kenne das, und in manchen Bereichen ist es gar nicht so, in manchen Bereichen geht was vorwärts und ich erlebe tolle Sachen mit Gott. Und dann gibt es wieder Bereiche, wo ich das Gefühl habe, nichts geht weiter. Ich habe vielleicht ein Versprechen von Gott, ich habe eine Verheißung von Gott und ich bete drum und ich mache alles, damit es irgendwie wird, was ich denke, was nötig ist zu tun, und ich habe das Gefühl, irgendwie geht nichts weiter. Sind wir bald da, Gott? Wann sind wir endlich da? Ja, und wenn wir eine Verheißung haben von Gott, ja, zum Beispiel, er verspricht uns was, wir sind krank und er verspricht uns Heilung oder was auch immer, wir beten, wir tun unser Ding und es passiert nichts. Ja, was passiert dann? Die Bibel sagt, hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Ja, wie reagieren wir auf hingezogene Hoffnung? Auf nicht eintreffende Verheißungen. Also ich fange dann an zu fragen, wer ist eigentlich schuld? Wer ist schuld, dass da nichts weitergeht? Und da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, diese Frage zu beantworten. Wir können sagen, ja, wahrscheinlich bin ich schuld, weil ich es nicht hinkriege, weil ich das und das nicht so und so mache oder was auch immer, meine Begrenzungen. Ich meine, es gibt immer Gründe. Ja, was passiert, wenn wir denken, ja, ich bin schuld? Wir fangen an, uns anzuklagen und wir fangen an, uns noch mehr anzustrengen, weil wir denken, das, was ich jetzt bis jetzt so geleistet habe dafür, das scheint nicht auszureichen. Wir strengen uns noch mehr an und bemühen uns und beten noch mehr und machen, was weiß ich, ja, keine Ahnung, was wir da alles gibt genügend Dinge, die wir uns da einfallen lassen können. Wir strengen uns noch mehr an. Und wenn es dann immer noch nicht klappt, dann sind wir noch mehr frustriert. Und wir landen in der Selbstverdammnis. Und ja, das ist sicher nicht gesund und gewollt von Gott. Das macht das Herz krank. Wir können aber auch sagen, die anderen sind schuld. Bestimmt sind die anderen schuld. Weil die und die, die kapieren das nicht und der geht nicht in die richtige Richtung oder was weiß ich. Es gibt auch genügend Gründe, bei den anderen Dinge zu finden, warum die schuld sein könnten. Ja, was passiert dann? Dann klagen wir halt die anderen an. Und es kommt vielleicht zu Konflikten, zu Streits, zu gestörten Beziehungen. Auch nicht schön. Sicherlich auch nicht das, was Gott möchte. Macht auch das Herz krank. Ja, wir können am Anfang mit Gott zu hadern. Und sagen, Gott, für dich wäre das doch echt einfach. Du brauchst bloß mit dem Finger zu schnippen. Und ich bin gesund. Oder das und das passiert. Oder was auch immer. Warum tust du es denn nicht? Du sagst das und das und jetzt passiert es nicht. Finde ich echt scheiße. Ja, wir können anfangen, mit Gott zu hadern und ihn da anzuklagen. Und ich glaube, das ist für Gott jetzt soweit auch mal ganz in Ordnung. Nur oft führt es dann einfach noch weiter. Wir fangen dann irgendwann an zu zweifeln an Gott und an der Verheißung oder an dem, was er uns versprochen hat. Sagen, stimmt das überhaupt? Wir kennen die Finte von Satan, der sagt, hat Gott wirklich gesagt? Das hat er bei Adam und Eva schon gesagt. Hat Gott wirklich gesagt? Und wir denken, ja, vielleicht hat er es gar nicht gesagt. Oder ich habe es falsch verstanden. Oder er hat es gar nicht so gemeint und es soll alles gar nicht so passieren. Und da, 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 da. Und wir fangen an zu zweifeln an der Sache und irgendwann auch an Gott selber. Und dann landen wir, ja, im Unglauben, wir landen in der Bitterkeit und in der Frustration und in der Resignation. Wir geben das Ganze auf und sagen, ja, es bringt ja eh nichts. Was soll das Ganze? Lassen wir es halt. Bleibt es halt, wie es ist. Und ja, und auch davon wird unser Herz krank. Unser Herz wird krank. Und jetzt frage ich euch, ist das ein Problem? Ist ein Problem. Krankes Herz ist ein Problem. Aber es ist nur ein Problem, wenn es krank bleibt. Weil, ich habe eine gute Nachricht, es gibt einen Arzt. Jesus ist unser Arzt, das wissen wir alle als Christen. Jesus ist unser Arzt, oder? Wissen wir, Jesus der Heiler, er ist unser Arzt. Und für Gott ist es, ja, ein krankes Herz ist für Gott schon ein Problem, aber keins, das er nicht lösen könnte. Sagen wir es mal so. Er kennt unser Herz und er kennt auch die Ursachen für unseren Frust. Und er will uns da nicht sitzen lassen. Er will nicht, dass es so bleibt. Und Gott will auch nicht, dass wir herzkrank werden. Für ihn ist die Geschichte mit uns noch nicht zu Ende. Der ist noch unterwegs mit uns. Und es gibt auch im Sprüche, da nehme ich die Hoffnung, Sprüche 23, Vers 18, da heißt es, denn wahrlich, es gibt noch ein Ende und dann wird deine Hoffnung nicht zerstört. Es gibt noch ein Ende und da wird deine Hoffnung nicht zerstört. Ich bin noch nicht fertig mit dir, sagt Gott. Wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch unterwegs. Und ich habe mich gefragt, warum haben wir manchmal so dieses Gefühl, irgendwie nicht anzukommen? Warum sind die Wege, die wir mit Gott gehen, manchmal so mühsam, so steinig, so langwierig und so scheinbar ziellos manchmal? Warum ist es so? Warum gibt uns Gott nicht einfach, wenn er uns was verheißt, warum drückt es uns dann nicht in die Hand und sagt, hier, schau, fertig, werd glücklich damit und nächste Ding oder so, ja? Warum dauert es manchmal so lang? Warum ist manches so mühsam und so zäh? Und ich habe mir ein Beispiel ausgesucht. Mose. Es gibt ganz viele Beispiele in der Bibel, wo es genauso läuft. Gott verheißt was und dann dauert's. Mose und das Volk Israel zum Beispiel. Gott beauftragt Mose, das Volk Israel aus Ägypten rauszuführen, aus der Gefangenschaft, und er verspricht ihnen ein Land, wo Milch und Honig fließt. Tolle Verheißung. Schönes, also echt schönes Bild, eine ganz tolle Verheißung, das, was Gott da hat. Und Mose macht sich auch auf den Weg und sagt, okay, so ungefähr, ja. Dauert ein bisschen, bis er soweit ist, aber er tut's dann, ja. Und sein Weg beginnt irgendwie mit Schwierigkeiten. Der Pharao ist stur und sagt, nö, euch lasse ich nicht gehen, und es müssen erst mal 10 Plagen da irgendwie kommen. Oder Gott muss da diese 10 Plagen bringen und den Pharao erst mal ein bisschen aufweichen. Das Volk Israel ist zickig und sagt, nee, wir wollen doch gar nicht, und nö. Und also es ist nicht einfach. Aber gut, er macht sich auf den Weg, und wenn sie auf dem Weg sind, erleben sie auch Gottes Wunder. Das Meer teilt sich vor ihnen und sie können trockenen Fußes durch das Meer gehen. Also das sind immer so diese Hochs, glaube ich, die wir auch in unserem Glaubensleben erleben, wenn was passiert, was besonders ist, wo es klappt, wo es funktioniert, wo Wunder passieren vielleicht, ja. Aber dann landen sie nicht im verheißenen Land, sondern sie landen in der Wüste. Das ist ein Stück quasi zwischen dem Meer und dem verheißenen Land, da müssen sie durch. Das wäre eigentlich gar nicht so langwierig gewesen. Aber sie haben dann Kundschafter in das verheißene Land reingesendet. Und die Kundschafter haben gesagt, wow, da leben Riesen und die können wir nicht bezwingen und das geht gar nicht. Und das Volk wollte wieder zurück. Und dann haben gesagt, oh, lass uns wieder nach Hause gehen. Und dann mussten sie 40 Jahre in der Wüste verbringen. 40 Jahre Wüste. Verheißenes Land. Pustekuchen. Sind wir bald da? Sind wir bald da? Nee, dauert noch 40 Jahre. Also wenn ich mir das vorstelle, ich finde, das ist Hammer eigentlich, gell? 40 Jahre ist für eine lange Zeit. Eine lange, lange Zeit. Ja, und warum? Warum macht Gott das? Warum? Warum? Hat jemand eine Idee?
Ja, wir müssen es prüfen und auch die Kraft, dass wir erfahren, dass wir Kraft, Anstrengung brauchen.
Ist eine Idee. Aber Gott sagt, nee, die Leute, die mir nicht glauben und die mir nicht vertrauen, diese Generation muss jetzt sterben. Ich warte, bis diese ganze Generation gestorben ist und ich gehe mit den Nächsten. Ich gehe mit euren Kindern in das verheißene Land. Bis auf Kaleb, Josua. Ja, das waren, glaube ich, die 2 einzigen, die dann letzten Endes da rein durften. Und eben dann die nächste Generation, mit denen hat Gott dann was Neues gemacht. Er hat gesagt, da muss was sterben. Leute, in euch muss was sterben. Sonst kann ich euch für das, was ich vorhabe, für dieses verheißene Land, für mein Versprechen, nicht gebrauchen. Also ich finde es ganz schön hart, echt. Ja, so. Aber so müssten sie 40 Jahre durch die Wüste. Und ich glaube, dass das ein Stück weit vielleicht auch ein Bild ist für uns, dass manchmal in uns irgendwas sterben muss. Was auch immer das ist. Ja, es mag bei jedem was anderes sein, aber manchmal, denke ich, kann Gott uns vielleicht für das nicht gebrauchen, was er vorhat, weil in uns irgendwas noch nicht so ganz richtig ist. Und er hat da Geduld. Aber die Frage ist, gilt Gottes Verheißung trotzdem? Galt sie trotzdem? Ja, sie galt trotzdem. Und war Gott trotzdem mit diesem Volk unterwegs? Schon. Er war jeden Tag in der Wüste mit denen unterwegs. Der hat sie jetzt nicht weggeschickt und gesagt, aus meinen Augen, ihr könnt mich jetzt irgendwie kreuzweise oder irgendwas. Er war mit ihnen unterwegs. Tags als Wolkensäule und nachts als Feuersäule. Er war jeden Tag mit ihnen. Er hat sie begleitet, er war da. Und sie hatten da dieses Zelt der Begegnung dabei und Mose war da ganz oft auch drin und ist Gott begegnet und hat ihn gesucht und Gott war dabei. Er war trotzdem dabei. Er war mit ihnen. Aber manchmal hat Gott eben, glaube ich, ein Ziel mit uns. Ja, bei uns ist es ja auch so, er ist mit uns unterwegs, auch wenn die Dinge nicht so laufen oder wir scheinbar nicht dahin kommen, wo wir meinen, dass es hingehen soll oder wie auch immer. Aber er ist mit uns unterwegs. Er ist nicht weg, er lässt uns nicht alleine da rumwursteln. Aber er möchte in uns Voraussetzungen schaffen, die wir brauchen für dieses Ziel oder für das Erreichen dieses Ziels. Und manchmal denke ich mir, ja, dem Mose, wie wird es dem wohl gegangen sein in dieser Zeit? Und ich denke mir, bestimmt war der nicht immer fröhlich, sondern der war bestimmt auch frustriert und müde von dem vielen Rumlaufen in der Wüste. Das ist anstrengend. Aber Gott war da. Und er kam letzten Endes ans Ziel mit diesem Volk. Aber dafür brauchte er Menschen, die ihm vertrauen, die ihm glauben, die an ihm festhalten und die auch gehorsam lernten, ja, oder gehorsam brauchten letzten Endes auch für dieses Ziel. Weil wenn man sich überlegt, wie Jericho zum Beispiel eingenommen wurde, dass der Josua um die Mauer gelaufen mit der Bundeslade und die Priester und die Menschen sollten da in einer bestimmten Anordnung einfach 7 Tage lang schweigend um diese Mauer rumlaufen. Und ich glaube, da braucht man schon Vertrauen dazu und Gehorsam, dass man das macht und da glaubt, dass da tatsächlich was passiert und dass Gott einem da hilft, diese Stadt einzunehmen, weil das ist irgendwie jetzt nicht so der normale Weg, wie man sich das vorstellt, denke ich mir. Also Gott hat da einfach Menschen gebraucht, die ihm vertrauen und ihm gehorchen. Und deshalb 40 Jahre Wüste. Da musste was sterben oder sich was verändern. Und ich glaube, dass Gott uns auch manchmal in unseren Wüsten, sage ich jetzt mal, herumirren lässt oder damit was in uns stirbt oder sich was verändert. Irgendwie. Irgendwas, bei jedem mag das was anderes sein. Und damit wir Vertrauen und Gehorsam lernen oder was auch immer wir zu lernen haben. Und ich denke, dass diese Zeiten in der Wüste Zeiten der Veränderung sind. Und gerade da, wo wir das Gefühl haben, nichts passiert, nichts, nichts geht weiter. Zweites Beispiel, der Josef. Der Josef war der Lieblingssohn von seinem Papa, Jakob, der Allerliebste. Hatte 10 große Brüder und der Josef war einfach der Lieblingssohn. Er wurde verwöhnt, der hat Dinge geschenkt bekommen, die die anderen nicht bekommen haben. Er hat, hat auch immer zu gegebener Zeit seine Brüder verpetzt, ja, wenn die irgendwie was angestellt haben, was nicht so toll war. Und als Lieblingssohn, ja, trägt man die Nase vielleicht auch ein bisschen weiter oben und ja. Und Gott gibt ihm eine Verheißung, also ein junger Bursche ist mit 17 Jahren. Und das erzählt er seinen Brüdern. Und er sagt, 1. Mose 37,6 steht es, hört mal, was ich geträumt habe. Wir waren auf dem Feld und banden uns das Getreide in Gaben zusammen. Und da richtete meine sich auf und blieb aufrecht stehen. Eure dagegen bildeten einen Kreis darum und verbeugten sich tief vor meiner Gabe. Ha, ha, schicke, was mir dran tut. Ha. Ich bin doch was Besonderes. Und ihr werdet mir mal dienen müssen, gell? Wisst schon. Hört ihr da was? doch eine coole Vision. War das eine Vision von Gott? Schon, oder? Aber was macht er erstmal damit? Er bildet sich was drauf ein. Und erzählt es seinen Brüdern und sagt, oh, gell? Zeigt schon. Ja, und wir wissen, oder man kann sich auch vorstellen, wenn Gott ihm jetzt gleich auf der Stelle diese Vision erfüllt hätte, kann man sich ein bisschen vorstellen, dass das vielleicht doch schief gegangen wäre. Und was ist passiert mit dem Josef? Der hat einen langen, langen Weg gehen müssen. Der wurde nach Ägypten verkauft als Sklave. Er hat gedient als Hausverwalter in einem reichen Haus, hat dort gute Arbeit geleistet und als Dank dafür wurde er ins Gefängnis geschmissen. Musste dort harte Zeiten erleben. Ich glaube nicht, dass das so schön und so lustig war. Und dort wurde er erstmal auch ein bisschen vergessen im Gefängnis. Also es hat eine Zeit gedauert, bis er dann da wieder raus durfte. Und dann irgendwann ist er dann mal auch rausgekommen, ja, aus dem Gefängnis. Aber er hat eine lange Zeit gehabt und eine lange harte Zeit. Gefangenschaft, Sklaverei, Gefängnis. Gott, sind wir bald da? Wann sind wir denn endlich da? Ich sehe überhaupt nichts davon, dass irgendwer sich vor mir beugt oder irgendwas, ja? Sind wir bald da? Pustekuchen, wir sind noch lange nicht da. Und irgendwann kommt Gott mit ihm dahin, an den Punkt, dass er an die Spitze des Landes von Ägypten gesetzt wird. Nach langer Zeit. Aber man kann auch sehen, da war er nicht mehr der verwöhnte Lieblingssohn von seinem Papa, der die Nase irgendwo da oben trägt und sich ganz toll fühlt, sondern er war ein gedemütigter Mann. Er hat seine Entscheidungen jetzt nicht mehr zu seiner eigenen Ehre getroffen und zu seinem eigenen sondern zum Wohl des Volkes und zu Gottes Ehre. Und da merkt man, dass sein Herz sich verändert hat. Sein Herz hat sich verändert in der langen, langen, langen Zeit, die er gegangen ist. Im 1. Mose 45, 1 bis 8 kann man lesen, wie er seinen Brüdern begegnet, wie er sich zu erkennen gibt. Ich lese euch das mal vor. Er konnte sich Josef nicht länger beherrschen. Verlass den Raum, befahl er seinen Hofbeamten erregt. Ach so, ja, ihr wisst ja, dass eine Hungersnot kam und die Brüder aus Israel kamen, um Getreide zu kaufen in diesem Land und Josef begegnet diesen Brüdern. Ich meine, ihr kennt ja die Geschichte, soweit habe ich es jetzt gar nicht weitererzählt, aber ihr kennt die Geschichte, er begegnet ihnen und so weiter und so fort. Und am Ende gibt er sich zu erkennen, den Brüdern. Er brach in Tränen aus und weinte so laut, dass die Ägypter es hörten. Und auch am Hof des Pharaos sprachen bald alle davon. Ich bin Josef, sagte er zu seinen Brüdern. Lebt mein Vater noch? Und fassungslos standen die Brüder vor ihm. Sie brachten keinen Ton heraus. Kommt doch näher, sagte Josef. Sie kamen zu ihm heran und er wiederholte. Ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Ihr aber braucht euch nicht zu fürchten. Macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Schon seit 2 Jahren hungern die Menschen und auch in den nächsten 5 Jahren wird man kein Feld bestellen und keine Ernte einbringen können. Gott hat mich vorausgesandt, damit ihr mit euren Familien überlebt. Nur so kann ein großes Volk aus euren Nachkommen entstehen. Nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Er hat mir diese hohe Stellung gegeben. Ich bin der Berater des Pharaos und ganz Ägypten hört auf das, was ich sage. Ja, er sagt schon, ganz Ägypten hört auf das, was ich sage, aber er sagt, Gott hat mich hierher geschickt. Es ist Gottes Werk. Es ist zu seiner Ehre. Es ist nicht weil ich so ein toller Kerl bin, weil ich der Lieblingssohn bin und der Beste und der Schönste und der Blablabla. Gott hat mich hierher gebracht. Und Gottes Vision für das Leben vom Josef hat sich erfüllt. Nach langer Zeit und nach einem ganz harten Weg. Und er gibt Gott die Ehre dafür. Das ist ganz anders, als er am Anfang war. Ja, Sprüche 23, 18. Denn wahrlich, es gibt noch ein Ende und dann wird deine Hoffnung nicht zerstört. Und es gibt noch mehr Geschichten. Es gibt einen Abraham, dem ein Sohn verheißen wurde und der Jahre warten musste und dann kriegt er einen und das ist dann aber der Falsche und dann muss er nochmal warten und ja, immer diese langen Wartezeiten. Oder es gibt einen König David, der wurde als junger Hirte gesalbt zum König und dann muss er erst noch einen Goliath besiegen, kommt an den Königshof, da darf er Harfe spielen oder Laute oder was auch immer, Musikus machen. Und dann wird er verfolgt von dem König Saul und muss in der Höhle leben und immer auf der Flucht sein. Jahre, bis die Verheißung sich erfüllt. Also es gibt viele Geschichten in der Bibel, wo es so läuft. Gott gibt ein Versprechen und es dauert und dauert und die Leute erleben irgendwelche Sachen, wo man denkt, hä? König, Sohn oder wie auch immer, ja, wo man wirklich lange Zeit hat, zu zweifeln, zu fragen, frustriert zu werden, zu resignieren. Und Gott erfüllt irgendwann zu seiner Zeit. Wenn die Leute reif sind dafür wahrscheinlich, ja. Gott hat seinen eigenen Zeitplan, wie auch immer das funktioniert. Ja, und ich möchte euch da ermutigen, in Zeiten, wo es uns selbst so geht, und ich brauche das ganz besonders auch immer wieder, ja, da einfach mit Gott wirklich im Gespräch zu bleiben auch drüber, wirklich in Beziehung zu bleiben, ihn zu suchen. Und ich glaube, er hat kein Problem damit, wenn wir ihm sagen, dass wir frustriert sind und dass es uns nicht gut geht damit oder was auch immer. Ich glaube, er hat auch kein Problem damit, wenn wir ihm da mal was an den Kopf werfen. Aber ich glaube, er möchte uns da wirklich auch nahe sein und bei uns bleiben. Er ist da. Er ist da und er begleitet uns. Und er möchte uns verändern auf unserer Reise. Mir ging es in letzter Zeit immer so, dass ich mir da ein ganz persönliches Wort raus vorgesagt habe, wenn ich an diesem Ding da immer wieder rumknacke, wo ich nicht weiterkomme, dann habe ich habe vor vielen Jahren mal ein ganz persönliches Wort von einer Christin bekommen, die mich gar nicht kennt und die ich nicht kenne, aber dieses Wort ist mir sehr, sehr wichtig geworden und ich hatte gestern so diesen Impuls. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber ich denke mal, ich hatte wirklich ganz stark den Impuls, dieses Wort mit euch zu teilen, weil es mir persönlich einfach immer wieder geholfen hat. Ich ziehe mir das immer wieder raus und sage mir das und sage, so, das sagt Gott und das ist so und egal, was drumherum ist. Und es ist ein Wort, das, denke ich, auch für jeden Christen gilt. Also ich habe es persönlich bekommen, aber ich möchte es euch auch weitergeben und ich möchte euch bitten, es auch ganz persönlich zu nehmen. Weil ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man sagt, ja, Gott liebt dich und das sind Dinge, das wissen wir alle und das ist, aber wenn Gott was ganz persönlich zu dir sagt und sagt, ich liebe dich, dann ist das nochmal was anderes. Und ich möchte euch dieses Wort geben. Und ich möchte es euch, wie gesagt, persönlich geben und möchte es euch da ermutigen. Das Wort heißt, du bist ein Lichtträger und ich umarme dich täglich mit meiner Liebe. Und ich glaube, das gilt für jeden. Das gilt für dich und 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 für jeden. Du bist ein Lichtträger und ich umarme dich täglich mit meiner Liebe, egal was ist. Egal, ob du irgendwo in der Wüste rumirrst und meinst, ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Oder ob du, egal wo du stehst in deinem Leben. Weil Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und dann gilt es für jeden, dann haben wir das Licht Jesu. Und das tragen wir und das haben wir. Und ich habe euch das einfach ganz persönlich mitgebracht und ich möchte es jetzt jedem selbst persönlich in die Hand drücken, weil ich glaube, dass es ganz persönlich für dich gilt. Das mache ich jetzt einfach mal kurz. Gilt für dich und für dich und es gilt für dich. Und für dich gilt es auch. Und für dich. Und es gilt für dich. Und es gilt für dich. Und 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 für dich auch. Ihr habt schon, gell? Das scheint jetzt irgendwie nicht so richtig dazu zu passen, aber es war mir irgendwie gestern so ganz dringend danach, das zu teilen. Ja, kurz und gut. Ich denke, Gott ist treu und er wird uns ans Ziel bringen. Und er ist mit uns unterwegs, mit jedem da, wo er steht, mit jedem da, wo er hängt. Und wenn wir ihn fragen, sind wir bald da, dann hält er das auch aus. Und er wird uns ans Ziel bringen, früher oder später, je nachdem. Er hat seine Zeit. Und ich möchte jetzt noch beten zum Schluss. Genau, Medizin fürs kranke Herz. Also mir hilft's immer, wenn ich mir das rausziehe und mir das immer wieder sage. Und sag, Gott, das ist das, was du über mich sagst. Und da, wo ich hänge, da hänge ich halt. Aber es gilt trotzdem. Es ist so. Mir hilft's. Ja. Lieber Papa, lieber Jesus, lieber Heiliger Geist, ich möchte dir so danken, dass du mit uns unterwegs bist. Ich möchte dir danken, dass du mit jedem Einzelnen unterwegs bist, dass du mit uns als Gemeinde unterwegs bist und dass du das Ziel kennst, dass du weißt, wo du mit uns hingehst, dass du weißt, wo wir hängen, dass du weißt, wo wir nicht weiterkommen, aber dass du trotzdem da bist und an uns wirkst und arbeitest und uns veränderst. Und dafür danke ich dir, Herr. Und ich danke dir, dass du uns ermutigst, dass du treu bist und dass du mit uns ans Ziel kommst. Danke. Amen.